Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, grüß dich, hallo.
Hallo, lieber Sebastian, schön, dich wieder zu sprechen. Schon zum zweiten Mal innerhalb von 2 Tagen telefonisches Dauergespräch.
Sehr schön, genau. Für unsere lieben Zuhörer, wir haben am letzten Sonntag mit unserer alten Band Mimosis tatsächlich doch einen Radioauftritt gehabt. Wir waren hier auf dem Leipziger Radiosender Radio Blau zu hören, haben da ein Interview gegeben zu unserem bald erscheinenden ersten und einzigen Album.
Ja.
Genau. Und da haben wir tatsächlich mal kurz telefoniert und auch Werbung für diesen Podcast gemacht. Also, liebe Zuhörer, wenn du wegen diesem Radiointerview hierher gekommen bist, herzlich willkommen bei uns hier zu unserem kleinen Filmpodcast.
Genau. Hallo. Ja, lieber Basti, unser Einstiegsgespräch ist ja immer, was haben wir so in letzter Zeit erlebt? Vor allem filmisch.
Filmisch. Ist eine Menge passiert, sonst fängst du mal an. Heute fange ich, glaube ich, mal an. Mhm. Ich habe gesehen, und zwar nicht viel, aber das, was ich gesehen habe, war sehr üppig. Ich habe tatsächlich nachgeholt. Don't Look Now, im Deutschen auch bekannt unter dem Namen Wenn die Gondeln Trauer tragen. Nicholas Roeg, ein sehr schöner, verstörender Film. Also schön im Sinne von, wenn man verstörende Bilder und verstörendes Setting mag. Dann auf jeden Fall. Den werde ich mir bestimmt in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr, nochmal wiedergeben. So schnell muss ich den jetzt nicht direkt sehen, aber da ist ganz viel drinne und das würde ich doch ganz gerne nochmal ergründen. Kommt auch auf die imaginäre, vielleicht für den Podcast-Liste. Und ganz dicht gefolgt von einem wirklich großen und leider zu Unrecht verschütteten Großwerk von William Friedkin, hier im Deutschen Atemlos vor Angst und im Original Sorcerer. Ganz fantastischer Film, war ein riesengroßer Flop, ist damals zeitgleich rausgekommen mit Star Wars. Also zur selben Zeit sind die angelaufen und der ist komplett im Fahrwasser von Star Wars komplett untergegangen. Und das war auch sozusagen, sagen viele, auch so der große Untergang von William Friedkin. Okay. Was schade ist, denn der Film, der hat so viel Ebenen, der ist so viel drinne, der ist grandios gespielt. Und selbst ein junger Steven Spielberg, der ja eigentlich schon aktiv war, hat hier mehrfach hingeschaut und da auch Dinge, Kameraeinstellungen bis hin zu einigen Szenen auch komplett für seinen Jurassic Park mitverwendet. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Werk, wo viele, viele andere Filmmacher auf jeden Fall ganz genau hingeschaut haben. Und den kann ich tatsächlich auch euch ans Herz legen.
Den schreibe ich mir gleich mal auf. Kannst du nochmal genau den Titel sagen, bitte?
Sorcerer. In dem Fall schreib einfach Atemlos vor Angst. Hier Empfehlung, und zwar, der wird eventuell zum Ende des Jahres in einer guten Blu-ray hier in Deutschland veröffentlicht, weil aktuell gibt es so eine ganz furchtbare DVD, die ich nicht empfehlen kann. Ich habe die englische Original-Blu-ray, also dieses Master, was dann in Deutschland dann veröffentlicht werden soll. Das ist aber wirklich nur Englisch mit englischen Untertiteln. Stört mich jetzt nicht so. Wenn du es nicht aushalten kannst, dann holst du dir die. Ansonsten wartest du noch bis zum Ende des Jahres.
Ja, ich schaue so und so Englisch und dann mit Untertiteln, wenn es mir zu schwer wird. Aber auch englische Untertitel. Natürlich Blu-ray wäre interessant. Also ob da vielleicht eine gute Bildrestaurierung war, sein könnte.
Das ist ganz fantastisch. Also das Bild ist unglaublich toll. Also das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Und unbedingt Empfehlung.
Cool. Bei mir einmal habe ich eine kleine Indie-Perle mit Elijah Wood. Fremd in der Welt heißt das so auf Deutsch. Kennst du den?
Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
Ist irgendwo, ich glaube, bei Prime gerade drin schon eine Weile. Fremd in der Welt kann man vergleichen mit Swiss Army Man. So, also als Groteske würde ich es grob sagen. Swiss Army Man fand ich ein bisschen schauenswerter. Aber da ich allgemein gern schräge Filme, zum Beispiel im skandinavischen Film, wie beim skandinavischen Film mag, und das auch gern, wenn es in den USA spielt, dann hat er mir doch irgendwie sehr zugesagt. Schön, schön schräg mit Elijah Wood und dem Melanie Linsky heißt sie, die kennt man aus Two and a Half Men als Rose. Ja, sehr sympathisch der Film und komische Charaktere, die auf eine schöne abgefahrene, durch eine schön abgefahrene Odyssee gehen. Und dann als zweiten was ähnliches und zwar mit Bill Murray. Kennst du den Film St. Vincent, mein himmlischer Nachbar?
Nein, den kenne ich nicht.
Gerade auch irgendwo in der Flatrate drin. Macht wirklich Spaß mit Bill Murray, der auf einen kleinen Jungen trifft und ja, einfach weiterschauen. Und Bill Murray in der Glanzrolle, wie man es eben als alter Old Grumpy Man. Macht Spaß. Macht einfach Laune. Es sind beides kleine Filme. Kein riesen Hollywood, sondern Filme, die unterm Radar laufen. Was für Sonntagnachmittag. Gut, das war meine Empfehlung.
Cool, dankeschön. Habe ich mir notiert und gebe mit auf die unwahrscheinlich lange, lange, lange Liste.
Ja, ist bei mir ähnlich.
Aber was wir ja beide noch gesehen haben, ist der Film, den wir heute besprechen, nämlich Wolf oder im Englischen Wolf, mit dem schönen deutschen Untertitel Das Tier im Manne. Ein wahnsinnig toll gewählter Untertitel. das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1984 von Mike Nichols. Und das ist noch eine ganz klassische Columbia-Produktion. Und ja, hier sind ein paar viele bekannte Gesichter mit dabei und vor allen Dingen hinter der Kamera. Wir hören Musik von Ennio Morricone und die Kamera hat der Visconti Stammerer-Kameramann Giuseppe Rotuno gemacht und Schnitt Sam Osteen. Wer ist denn in der Besetzung mit dabei?
Bevor du weiterredest, du hast 1984 gesagt, der Film ist von 1994.
Entschuldige bitte, ich meine auch tatsächlich 94. Ja, du hast recht.
Muss ich natürlich richtig stellen, denn das rückt den Film in ein anderes Licht. Und großartige Besetzung, Jack Nicholson, Michael Pfeiffer, James Spader, Christopher Plummer und Richard Jenkins sind die Gesichter, die man auf, selbst wenn man die Namen nicht kennen sollte, die man sofort kennt. Und das sind auch alles vier Gesichter, fünf Gesichter, die fünf, die ich genannt habe, die ich immer wieder gern sehe. Das sind Schauspieler, die in die Riege gehören, wie auch Tom Hanks oder sowas. Die kommen auf, die sieht man auf der Leinwand und man möchte einfach weiterschauen. Nur wegen der Leute einfach.
Ganz genau. Gehe ich da auf jeden Fall mit. Hier noch für die Super-Nerds. Und zwar, der Film ist gedreht worden mit Panavision-Kameras und Linsen. Das Ganze ist in einem Seitenverhältnis zu 1,85 zu 1 auf 35 mm Film spherical gedreht. Und der Film hat eine Lauflänge von 125 Minuten. Das ist ziemlich viel Lauflänge und demnach gibt es wahrscheinlich auch einiges zu erzählen. Aber bevor es dazu kommt, um was geht's eigentlich in Wolf?
Eine abgelegene Landstraße bei Vollmond. Der Verleger Will Rentel, gespielt von Jack Nicholson, ist mit seinen Gedanken gerade ganz woanders, als plötzlich mitten auf der Straße ein Wolf steht. Zum Ausweichen ist es zu spät. Rentel eilt dem angefahrenen Tier zu Hilfe und wird dabei gebissen. Schon bald bemerkt Rentel, dass er sich verändert. Seine Sinne werden schärfer und er fühlt sich aktiver. Seine neu gewonnenen Fähigkeiten helfen ihm, sich besser gegen seinen Kollegen und Konkurrenten Stuart Swinton, James Spader, von James Spader gespielt, durchzusetzen, steigern jedoch gleichzeitig sein Aggressionspotenzial. Rentel hat immer wieder Albträume von der Jagd und ihm plagt der Gedanke, er könne ein Werwolf sein. Durch seinen beruflichen Erfolg wird Laura Orton, gespielt von Michael Pfeiffer, die Tochter des Unternehmers Raymond Orton, durch Christopher Plummer verkörpert, auf ihn aufmerksam. Die beiden kommen sich näher und Rentel offenbart ihr sein dunkles Geheimnis.
Sehr ausführlich, viel drinne, gibt viel vorweg, aber das passt eigentlich ganz gut.
Ja, na von der Laufzeit hört ihr jetzt die Inhaltsangabe bei knapp der Hälfte auf, würde ich sagen, wa?
Ja, fehlt noch ein bisschen was, aber das ist hier nicht so schlimm. Da kommen wir ja noch ein bisschen mit, wenn wir jetzt über den Film reden, gleich mit rein. Vorab, gibt es denn eine Vorgeschichte bei dir mit dem Film?
keine, die das Schauen des Films beinhaltet. Haha, also es ist tatsächlich so, dass, ich meine, 94, das ist die Zeit, wo ich schon aufmerksam durch die aktuelle Filmgeschichte geschaut habe und geguckt habe, was läuft gerade im Kino, was möchte ich sehen. Das war die Zeit, wo, na gut, ich war 15, wo man dann, da bin ich noch nicht viel allein ins Kino gegangen und gerade, ich meine, 15, da war man ein bisschen zu jung für diesen Film, offiziell. Aber die Augen waren offen und die Filmplakate etc., was da an Werbung lief, haben mich auf den Film aufmerksam gemacht und der war die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf, könnte man mal schauen. Schon allein wegen der Schauspieler, die offensichtliche Werwolf-Thematik, die im Titel und im Plakat etc. schon so mitschwingt, ist natürlich interessant. Aber dann wurde der Film eher verrissen von den Kritiken. Oder zumindest als eher mittelmäßig hingestellt. Und dadurch war, und dann noch hatte der halt so einen Erotik-Horror-Touch. Na, ich habe jetzt nicht viel drüber gelesen, sondern einfach mal so, dass am Rande mitkriegt, denkt man, ja, oh, vielleicht ist es ein bisschen zu schwülstig, soll nicht so gut sein. Ich gucke halt irgendwann mal. Ich möchte mal gucken, aber mache ich später mal. So, tada, 30 Jahre später, sagt der Basti, lass uns mal den Film gucken und einen Podcast machen. Und vor 2 Tagen habe ich den Film dann geschaut. Das ist meine Vorgeschichte.
Mhm. Sehr schön. Ich kenne den Film tatsächlich schon etwas länger. Mir ging es aber auch ähnlich wie dir damals, dass ich natürlich auch von dem Film viel mitbekommen habe, Filmplakate. Mhm. Und damals gab es auch noch so eine Jungszeitschrift, die hieß Limit. Das war, ich glaube, von Disney sozusagen so eine härtere Auflage so für die 12- bis 16-Jährigen, so die Drehe. Da war auch mal Schwarzenegger viel drin und Stallone. Und da gab es auch so ein Special zu zu Horrorfilmen. Da war ein Alien drinne und da war eben halt auch Jack Nicholson als Wolf drinne. Und das fand ich schon ziemlich spannend, dass das da alles mit drinne war. Und da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden und habe ihn dann sehr wahrscheinlich, ich glaube, das war im RTL-Fernsehen, im Abendprogramm gesehen. Genau. Der wurde ein bisschen gekürzt, sodass man den 2015 ausstrahlen konnte. Ja. Der Film ist ja jetzt nicht so blutrünstig.
Nee, ist er nicht.
Nö. Und der ist ja auch ab 16 freigegeben. Ich glaube, den kann man relativ easy, wenn man ein paar Szenen rausschneidet, auf 12 runterkürzen.
Ja.
Genau. Und da hatte ich den sehr häufig gesehen, auch damals im Fernsehen. Ist also sozusagen ein Film, der mich immer wieder begleitet hat. Mhm. Hab den auch selber auch nie mir wirklich gekauft, irgendwie auf DVD damals. Und jetzt bei der Recherche, wo ich jetzt den Film jetzt nochmal gesehen habe, auch festgestellt, es gibt tatsächlich nur die eine DVD-Auflage von ich glaube 15 Jahren oder irgend sowas. Mhm. Und der Film ist nicht mal neu rausgebracht worden. Ja. Was ja schade ist, denn der ist ja dann doch recht stimmungsvoll, kommen wir vielleicht dann aber im Fazit drauf, aber ist eigentlich schade drum. Das wäre jetzt hier mal ein Aufruf an alle, die vielleicht bei irgendwelchen Labels arbeiten. Leute, der Film, der braucht mal
da, wieder. Da kann man nochmal drüber schauen, ja.
Da kann man nochmal drüber schauen und ein schönes Master machen. Genau, wir haben den beide gesehen bei Amazon Prime. Ja,
genau.
Und Qualität ist. Es sah aus wie hochskaliertes SD.
Der ist nicht bei Prime drin, ich musste den leihen.
Also ich musste den auch leihen, also bei Amazon halt.
Ja gut, ja, ich habe ihn bei iTunes geliehen, aber Schnuppe, also die Leihversion und die war ein bisschen grisslich.
Ja, also es sah aus wie hochskaliertes SD auf HD, das hat man schon gesehen. Genau. Okidok, dann lass uns doch einfach mal in den Film einsteigen. Und ich setze dem Ganzen jetzt mal was voran und wollen wir uns jetzt vielleicht auch ein bisschen so die nächsten Minuten so ein bisschen langhangeln können. Und zwar, was ich in dem Film jetzt so bei der Sichtung mit gerade dem Ziel, das wir im Podcast zu besprechen, gesehen habe, ist, dass der Film in einem 40er-Jahre-Style, in so einem 40er-Jahre-Horrorfilm-Style gedreht worden ist. Das ist mir wirklich ganz bewusst geworden. Und in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du es gerade in der Anfangsszene ja auch siehst.
Na, und da ging es darum, dass es im Studio gedreht ist. Das ist das, was ich gesehen habe. Den 40er-Jahre-Stil, das ist jetzt im Nachhinein, als du es gesagt hast, dann ja, stimme ich zu. Aber für den 40er-Jahres-Stil ist ja, also für den 40er-Jahres-Stil ist gut, für das Kino vor dem New Hollywood eigentlich, ne? Vor den Ende der 60ern ist ja bezeichnend, dass hauptsächlich im Studio gedreht wurde mit künstlichem Licht, weil es mit natürlichem Licht kaum möglich war, außer in der Sonne der kalifornischen Wüste. Und das sieht man den Film an und dass da viel im Studio gemacht wurde, auch an Naturaufnahmen. Und mich hatte gleich am Anfang die, als Jack Nicholson da sich mit dem Wolf, den er angefahren hat, abgibt, verschneite Szene im Wald, eine Straße, und die wirkte wie eine gut gemachte Studioszene. Das ist also gut gemacht, nicht gut genug, dass man denkt, das ist jetzt die sind real draußen, aber immerhin so gut gemacht, dass man nicht, auch nicht sagt, ja, ja, das ist im Studio. Also ich habe das nicht sofort gesagt und ich habe gezweifelt. Man hatte die Bäume, man hatte den Schnee, der schön glitzerte, aber wo man dachte, das ist der Schnee. Es war hauptsächlich der Schnee, wo ich dachte, so, der ist ein bisschen an den Seiten so von der Straße, es sieht ein bisschen künstlich aus. Und dass einfach keine Tiefe im Bild war. Es gab die Bäume im Vordergrund und hinten war alles schwarz. Es gab keinen, wie halt eine schwarz gemachte Studiowand einfach. Als wenn das zu schnell einfach aufhört, das Bild. Wenn die draußen gedreht hätten, wären irgendwie zumindest noch mal eine Schattierung mehr gewesen. Und dann war aber eine ziemlich gut gemachte halb verschneite Straße, die wo schon ein paar Schneemaschinen drüber gefahren sind, wo ich dachte, das sieht einfach irgendwie doch echt aus. Und erst weil du es gesagt hast, ja, das ist Studio, bin ich mir jetzt auch sicher. Sonst war es einfach so zum Zweifeln. Ja, also viel im Studio gedreht, hast du gesagt, bei dem Film. Alles, was auch an Außenaufnahmen ist. Also alles oder viel im Studio gedreht?
Viel, da kommen wir dann noch dazu. Also gerade wenn du diese Skyline immer siehst von New York zum Beispiel, das ist so ganz klassisch so Second Unit Material, was dazwischen geschnitten ist. Ansonsten ist der Film wirklich zu weit über 90% im Studio gedreht und du hast natürlich recht, was diese Anfangsszene natürlich auch noch also wo man ran erkennen kann in dieser Anfangsszene, dass das im Studio auch getreten ist, sieht man auch, wie die Szene an sich auch aufgelöst ist. Mhm. Du siehst ja dieses Auto nie wirklich richtig fahren, sondern du siehst immer nur Detailshots. Und was sich durch den ganzen Film zieht, ist zum Beispiel, wenn ein Auto fährt und du drehst es im Studio mit Rückprojektion allem drum und dran, kannst du das immer irgendwie wahrnehmen. Und da gibt es einen sehr schönen Trick zum Beispiel, Gläser sind ja verspiegelt beim Auto. Und da siehst du ja sozusagen, wenn du die Kamera richtig positionierst, siehst du ja auch Laternen und Bäume und sowas, siehst du ja immer vorbeifahren sozusagen auf der Spiegelung von deiner Frontscheibe. Und das zieht dich diesen ganzen Film halt. Du hast sozusagen immer wie so eine Art Muster, was an der Frontscheibe von Auto, weil im Film spielt ja auch viel im Auto. Und da siehst du sozusagen immer Muster, die an dieser Frontscheibe vorbeifliegen. Du hast natürlich dadurch noch mehr das Gefühl, dass du denkst, dass das echt ist und das verleiht dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen Tiefe, weil das Bild ist ja eigentlich starr, die Kamera steht fest, aber es bewegt sich trotzdem was im Bild und das ist ein ziemlich einfacher, ich sag nicht vorsichtig, ich sag vorsichtig wirklich billig, aber effektiver Trick, um dir zu suggerieren, alles klar, dieses Auto ist wirklich in Bewegung. Und ich wage zu bezweifeln, dass bis auf ein paar wenige Szenen wirklich sich Autos da dann auch bewegt haben. Also gerade wenn da Leute in dem Auto drinnen sitzen und die sprechen.
Ja, das ist so typisch. Das ist schon fast wieder, also ja, das ist auch wie im 40er-Jahres-Stil. Die haben es genauso gemacht, das sieht man gleich. Beziehungsweise hätte ich gesagt 80er, 70er TV-Serien-Stil. Das, also die gleichen Tricks, wo man sofort sieht, da fährt keiner im Auto.
Und jetzt stelle ich mal eine gewagte These auf. Und zwar, 2 Jahre vorher hat der gute Francis Ford Coppola Dracula gedreht. Und er hat gesagt, ich möchte diesen Dracula mit den technischen Möglichkeiten, die es bis 1925 oder 29 gegeben hat, drehen. Das heißt also, alle moderne Technik, die es heute gibt, will ich dafür gar nicht nutzen, sondern nur Sachen, die damals auch hätten funktionieren können, inklusive Belichtung, Make-up und allem drum und dran. Und ich denke, dass Mike Nichols, der hier den Film bei dem Film Regie geführt hat, dass der hier sich gesagt hat, das klingt gar nicht mal so schlecht, was der da gemacht hat, das machen wir auch. Mhm. Ich will den in so einem klassischen 40er Jahre Hollywood-Horrorfilm-Style drehen, also wie die Werwolf-Filme damals auch gedreht worden sind.
Ja, und da.
Und das halt einfach nur auf die Neuzeit halt adaptieren.
Genau, und da Dracula gut gelaufen ist, ist der wahrscheinlich auch bei den Geldgebern mit der These ganz gut angekommen.
Ist das gleiche Studio?
Oh, na, sowas.
Genau, und das wird sich wie ein roter Faden hier auch durchziehen und da sagen sich die Studios, na klar, das ist schön, das ist alles überschaubar, das sind einfache Sets, welche Sets können wir noch alle verwenden? Wir haben wenig Außenaufnahmen und somit haben die Produzenten dann natürlich auch ein bisschen mehr Entscheidungen, Möglichkeiten. Also das ist, in meiner Welt klingt zumindest plausibel, ob das jetzt so ist.
Okay, was mich jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hattest, war der Film denn ein Flop? Oder war der in Erfolg?
Du, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das
warte mal, IMDb kurz. Da ist doch irgendwo. Das Budget waren 70 Millionen Dollar.
Mhm.
Eröffnungswochenende 17 Millionen. Zusammen in der USA nur 65 Millionen eingespielt. Und weltweit 130.
Gott.
Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich eher als Flop gezählt haben, wa?
Ja, also die zählen ja wahrscheinlich nur die USA dann halt, also in den USA Flop, weltweit aber gesehen natürlich nicht.
Ja.
Genau. Also ich denke, der wird sich gerade so gehalten haben, nehme ich mal stark an.
Ja, insgesamt wahrscheinlich, weltweit ist natürlich die Frage, was dann an Rechten überhaupt an das Studio zurückgeht, aber also ich habe mal gehört, dass für die Hollywood hauptsächlich die USA-Ergebnisse zählen. Und,
ja,
und dann ist ja noch das Problem mit dem Werbebudget. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das Werbebudget in den 70 Millionen drin ist.
Das ist tatsächlich nicht mit drin. Deswegen sage ich halt auch mit dem weltweiten Einnahmen. Ja. Und hier zählt ja nur Kino. Da ist keine Videoauswertung mit dabei. Und die spielt ja dann auch nochmal gewichtig noch mit rein.
Weißt du das, ob das für die Studios noch eine Entscheidungsgrundlage dann später ist? Oder ob, also, ob die Kinoauswertung als den Kinoerfolg dafür zählen, wenn es darum geht, einem Regisseur, einem Drehbuchautor, einer Idee oder was auch immer zuzustimmen. Also zu sagen jetzt, oh, der Mike Nichols, der hat ja mit dem Wolf, hat ja weltweit und mit DVDs so und so viel eingebracht. Oder sagen die, ne, DVDs sind uns egal, im Kino es hat sich nicht wirklich gelohnt, der Mike Nichols ist scheiße. Den machen wir nicht, mit dem machen wir nicht nur einen Film. Weißt du das?
Ja, das ist ja vor allem weniger eigentlich ja dem Regisseur ja zuzuschreiben. Das Ding ist halt, wenn das Marketing, also die Kampagne sozusagen schon von Anfang verkackt hat, schönes Beispiel, The Village, von Shyamalan, der wurde ja auch wirklich als Horrorfilm angekündigt und der ist weit weg davon entfernt, ein Horrorfilm zu sein. Und deswegen ist der dann auch so gefloppt, weil dann viele Leute einfach enttäuscht waren. Und das ist ja. Aber das ist ja eine Entscheidung von Produzenten, eine Entscheidung von Verleihern. Also das geht ja Hand in Hand. Also da haben viele andere Leute, gerade Geldgeber, da einen Einfluss halt drauf. Und am Ende ist es wahrscheinlich wie beim Fußball, der Trainer hat dann halt einfach Schuld und kriegt dann halt vor den Latz.
Das würde ich auch sagen, ne? Dass da einfach heißt, der ist Kassengift, so wie bei William Friedkin, was du gesagt hast, oder ich kenne es noch von, ganz berühmtes Beispiel ist ja Michael Cimino, der 20th Century Fox in Ruin getrieben hat mit Heaven's Gate.
Das war aber nicht 20th Century Fox, das war...
Was war das?
Es müsste United Artists gewesen sein.
Ja, noch viel schlimmer, weil es ja, United Artists ist ja nun wirklich eine legendäre Filmschmiede, als von Chaplin gegründet damals, als Vereinigte Künstlerstudios, was natürlich ein ganz neues Leben in Hollywood eingehaucht hat, 1920 oder wann das war. Schade drum, genau. Deswegen, das schwebt immer so im Hinterkopf mit, so ähnlich wie es bei der Musik ja auch ist, du hast drei Alben und wenn die halt nichts wären, dann platzt der Major Deal, so in der Art. Mhm. Und woran wird es gemessen? Oder im Fernsehen die Quoten und dann Hollywood hätte ich jetzt geschätzt, dass die sagen, 65 eingenommen, 70 ausgegeben, war ein Flop. Überlegen wir uns, ob wir dem Herrn Nichols nochmal einen Film machen lassen.
Mhm. Und da muss man ja dazu sagen, und das glaube ich auch wirklich dran, dass hier Jack Nicholson hier seine schützende Hand auch drüber gehalten hat. Mhm. denn der wollte ja unbedingt diesen Film drehen. Der hat 12 Jahre gebraucht, um diesen Film realisieren zu können. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch dran, also gerade weil ja auch das Ensemble, es ist ja auch wirklich toll zusammengestellt, das wird nicht so verrückt, also der Film ist mittelmäßig gelaufen, so nehme ich das auch wahr.
Ja.
Und das war kein kompletter Vollverriss, denn es gab ja auch keine Negativnominierung oder dergleichen, sondern im Gegenteil, es gab ja sogar auch Auszeichnungen und Nominierungen für Awards. Und zwar positive, also jetzt hier nicht die Goldene Himbeere oder ähnliches. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, der ist so mittelmäßig durchgestartet, aber war eben halt nicht der große Wahnsinnserfolg. Wenn ich mir jetzt die Vita von Mike Nichols zum Beispiel anschaue, der hat ja danach noch was gemacht. Der hat ja dann noch The Birdcage gemacht oder mit aller Macht. Ja, also da ist ja tatsächlich ja noch irgendwas gelaufen. Dass er jetzt an seine großen Filme aus der Vergangenheit ranknüpfen kann, wie zum Beispiel Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder die Reifeprüfung.
Die Reifeprüfung, genau.
Ganz genau. Oder halt auch Film, den ich sehr mag, ist zum Beispiel auch Die Waffen der Frau. Das ja sicherlich nicht mehr, aber das hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, denn stilistisch hält es sich zumindest an das, was ich denke, was es ist. Möchte gerne ein Oldschool Studiofilm sein, ein Studio-Horrorfilm sein. Da hält es sich eben halt auch dran. Und alle Einzelakteure machen ja hier auch wirklich eine gute Arbeit.
Ja, wollen wir gleich damit loslegen und einfach mal loben die Schauspieler als das, was man ja zuerst sieht im Film. Nicholson, James Spader, also vor allem die beiden und Christopher Plummer. die vier Männer, Plummer und auch Jenkins, der relativ spät dann als Detektiv auftaucht, ist einfach, das macht er gut. Es gab zwar ein paar Stellen bei Nicholson, wo ich dachte, naja, aber es waren viele Sachen, die ich unglaublich gut fand, die richtig Spaß gemacht haben, ihm zuzuschauen bei der Wandlung am Anfang, dieser schüchterne Verlegertyp, wo ich erst dachte, hä, was jetzt. Es wirkte halt irgendwie ein bisschen komisch, weil man Nicholson auch so nicht unbedingt kennt, wenn dann eher verpeilt wie in About Schmidt, aber nicht so unterpräsent irgendwie und in sich zusammen, also irgendwie komisch. Und dann, wie der dann zum Wolf wird und nach dann so ein fieses Grinsen kriegt, so ein schlaues und so einen verschmitzten Blick und man ihm das wirklich abnimmt und bis auf die Sprünge, die sein Stuntman dahin legte, die ich ein bisschen, ich mir dachte, hab ich
mir aufgeschrieben.
Genau, also die Action-Szenen, wo die wolfsartige Sprünge machen, die eindeutig an der Leine gemacht werden, wie in Kung-Fu-Filmen, sind ein bisschen zu übertrieben und da hätte ich gesagt, 10 Jahre später hätte dem Film CGI ganz gut getan. oder eine bessere Stunt-Koordination, bessere Stunt-Dreh. Das reißt ein bisschen raus, sieht witzig aus. Aber das, was in der Visage von Nicholson da abläuft, macht unglaublich Spaß, die Wandlung zu sehen. Genauso, ich bin großer Fan von, das heißt, großer Fan ist übertrieben. Ich sehe James Spader gern, wenn ich ihn sehe. Nach den letzten Sachen, die man kennt, also Blacklist zum Beispiel, die TV-Serie, habe ich so eine Staffel geguckt mit Glatze und ein bisschen aufgedunsener. Ist das auch mal wieder geil gewesen, den 25-30 Jahre Junge zu sehen, mit seinem beneidenswerten vollem Haar in der 90er Jahre Riesenfrisur. Und der passt genau in die Rolle, in diese fiese Rolle als Antagonist zu Jack Nicholson, so ein hinterfotziges Schleimer-Arschloch, das nur um die Karriere geht, die Frau bumst von seinem Freund quasi und Kontrahenten aber auch in der Firma und sich an den Shop ran schleicht und passt einfach. Sieht man gern. Michael Plummer, dem brauchst du bloß eine Kamera drauf halten, Christopher Plummer, Kamera draufhalten, glaube ich, und der wirkt immer. Der hat so eine Wahnsinnspräsenz, gerade in seinem hohen Alter. Und und Jenkins passt auch super so als Cop, als vertrottelter Cop. Passt, also super Cast, passt rein und es macht einfach, also nur wegen diesen 4 Leuten lohnt sich's. Und wenn man danach auf Michelle Pfeiffer steht, die ja einfach mal ganz nett aussieht und auch ganz okay spielt.
So. Findest du? Also ich finde ja, dass Michelle Pfeiffer das hier sehr gut macht, dass sie diesen eigentlich mal ursprünglich flach gezeichneten Charakter dann doch sehr viel Tiefe gibt.
Ja. Okay.
Und ganz nuanciert das halt schon macht und holt da, ich sag mal vorsichtig, aus diesen paar dünnen Seiten und wahrscheinlich der dünnen Backstory, holt da ganz viel raus. Und da kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das Drehbuch, das ist sehr, sehr, sehr redundant. Und der Film ist natürlich dadurch dann auch ein bisschen redundant. Und das merkt man eben halt auch in ganz vielen Szenen. Sie macht kleine Gesten und der Film zeigt es mir danach dann aber nochmal. Oder es wird nochmal auf Tonebene nochmal gesagt. Das ist in ganz vielen Stellen so. Fand ich heute, ist es mir ganz besonders aufgeploppt. Er macht es aber trotzdem noch irgendwie gut charmant, aber es ist halt wirklich on the nose. Also du sollst es eben halt auch verstehen. Und ich mag sie in dem Film. Ich finde ihren Charakter halt auch sehr gut rübergebracht, dass das, dass wir Jack Nicholson sozusagen im letzten Drittel des Films dann eben halt auch kämpfen sehen wollen. Ja, also das, die Verbindung finde ich gut. Und dann sollte man auch bitte nicht vergessen, wir machen das ja immer ganz häufig, dass wir ganz gerne hier auch einige Frauen unter den Tisch und den Teppich kehren. Mhm. Und das will ich nicht, weil auch Kate Nelligan, die hier die Ehefrau oder noch Ehefrau von Jack Nicholson hier als Will Randall spielt, macht ihre Sache auch sehr gut.
Die macht das gut. Wenn man, kommt, dem Film wenn, hat die nur ganz wenig Screentime insgesamt. Ja. Deswegen habe ich die runterfallen lassen.
Und wenn man den Film, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, ich habe den jetzt aber wirklich mit Abstand gesehen, ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren oder so gesehen, und du weißt ja, was passiert, habe ich jetzt einfach mal drauf geachtet, wie ihre Rolle sozusagen in bestimmten Situationen ist und gespielt ist. Denn die hat ja schon eine Zeit lang eine Affäre mit Stewart, also mit James Spader. Ja. Und am Anfang gibt es so eine Szene, wo die in diesem Anwesen sind von Raymond Alden, von Christopher Plummer gespielt. Und da sitzen die alle beim Essen da. Und das ist schön, also wirklich sehr schön, klassisch auch aufgebaut. Sie sitzt genau zwischen Jack Nicholson und James Spader, sitzt genau in der Mitte. Mhm. Und das ist ziemlich häufig in dem Film auch so, dass da sozusagen so eine kleine Anspielung schon auch mit drin sind, worum es eigentlich immer geht. Und ihr siehst so an, dass sie sich in der Rolle nicht so wirklich wohlfühlt. Also die gespielte Rolle fühlt sich nicht ganz wohl und versucht aber zu überspielen. Und das ist toll, das ist doch nuanciert. Und das mit so ganz kleinen Szenen wird dir das auch bewusst. Ich fand das wirklich richtig gut. Ist deswegen hier an der Stelle gerne nochmal hervorheben.
Sehr schön, dass du das sagst. Ist mir leid, jetzt beim ersten Mal schauen, waren das zu, ist es leider untergegangen, war zu hintergründig. Mhm.
Aber das spricht ja dafür, dass es zumindest glaubwürdig ist, dass du das abgenommen hast.
Ja.
Und es gibt ja dann auch so eine Szene dann Mitte, Anfang, letztes Drittel im Hotel, in dem Foyer, wo sie ja nochmal ihn bittet, dass er zurückkommen kann. Und das war wirklich, wirklich, ich habe ihr das geglaubt, das war gut gespielt, das war griffig, das war nicht so aufgesetzt. Und das machen auch alle. Also ich habe das Gefühl, dass alle wirklich richtig Lust haben und dem manchmal schwachen Drehbuch hier wirklich ganz, 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 ganz viel Leben eingehaucht haben. Und gefällt mir sehr gut.
Ja, scheinbar, also da Jack selber der Cast quasi, also Jack Nicholson zumindest auch eine treibende Kraft war hinter dem Film. Ist, und wenn die Zusammenarbeit mit dem Regisseur stimmt, dann sind ja schon mal zwei Parteien, die sich gern verfeinden, an einem Strang ziehen. Da ist bestimmt auch eine gute Atmosphäre am Set, wenn da mehrere Leute auch treibende Kraft sind, die dann mitwirken
im Film. Also Mike Nichols ist ja eigentlich ein Dramaregisseur und deswegen verwundert mich das jetzt natürlich nicht, dass das hier so gut funktioniert. Der weiß eben halt, wie man so ein Ensemble eben halt auch führen kann. Und da würde ich jetzt vielleicht an der Stelle gleich mal noch den Überschwung machen zu Giuseppe Rotunno, dem Kameramann. Denn ich finde es eine sehr interessante Wahl, dass Nichols den rangeholt hat. Denn, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Giuseppe Rotunno, der hat ja für Visconti ja ganz viel gedreht.
Ja.
Und der hat ja so einen ganz naturalistischen Stil. Dieser Stil, also gerade so in den 70ern, 60ern, 70ern, da waren Zoom-Linsen der heiße Scheiß und die haben wirklich alles gezoomt, was nur irgendwie ging. Und genau dieser Zoom-Stil durchzieht sich diesen ganzen Film. In diesem Film wird so wahnsinnig viel gezoomt. Also da, wo normalerweise ein Kamerawagen, also ein Dolly da ist und die Kamera rangefahren wird an das Objektiv und jemand die Schärfe zieht, sagt sich der Regisseur bzw. Kameramann, nö, da zoomen wir jetzt rein. Und es ist egal, wann, wie, wo, es wird irgendwie fast alles gezoomt in dem Film. Und das schafft eine ganz andere Art von Intimität und Nähe. Das ist als ästhetisches Mittel mag ich es zum Beispiel nicht. Ich mag das Heranfahren an das Objekt, mag ich persönlich lieber. Mhm. Ich kann aber das Zoomen verstehen. Das ist in Dokumentation oder sowas ist das zum Beispiel was Natürliches. Du kannst zwar näher rangehen, musst aber die Schärfe ziehen. Und habe ich eine parafokale Linse, da brauche ich nur Zoomen und alles auf 20 mm ist auch bei 80 mm ist halt scharf. Mhm. Das heißt also, auch produktionstechnisch ist das ja was ja kostengünstiges. Ne? Und gleichzeitig aber und vor allen Dingen ist das trotz alledem auch eine künstlerische Entscheidung, weil Nichols weiß, dass der so arbeitet und der will das eben halt auch so haben und ich am Anfang die ersten 20 Minuten ist es mir ganz besonders aufgefallen und irgendwann war es dann halt auch weg und ich habe mich dran gewöhnt und das ist finde ich sehr gut, also dass der Film es dann halt schafft, eine eigene filmische Sprache halt auch zu entwickeln, mit mir als Zuschauer zu kommunizieren.
Also wahrscheinlich habe ich es gesehen, aber es ist mir nicht so sehr aufgefallen wie dir. Ich habe das gerade versucht, mich zu erinnern. Ich glaube, da gab es Szenen, wo es so ein bisschen rauskommt. Aber dass es so prägnant war, habe ich gar nicht gemerkt. Spannend. Bevor wir vielleicht nochmal zur inhaltlichen Deutung oder zum Kommentar zum Inhalt kommen. Mhm. 40er Jahre, also es sind zwei Sachen, die ich noch hätte, nämlich einmal die Musik, da wollen wir drüber sprechen, aber bevor wir zur Musik kommen, 40er Jahre, das Filmkolorit, das ist mir sofort aufgefallen. Kannst du dazu was sagen? Das wirkte auf mich, also nachdem du jetzt gesagt hast, der Film wirkt für dich wie absichtlich 40er Jahre ist dir gedreht, das wusste ich alles nicht beim Schauen, das habe ich jetzt erst durch dich erfahren, macht das für mich Sinn? Denn auch die Farbe vom Film, also die Wirkung, ist deutlich älter als 90er. Das war so mein Eindruck. Ich konnte es nicht genau sagen, welche Zeit, aber in einem deutlich älteren Film gefühlt als von 94.
Ich glaube nicht, dass es die Farbe ist, weil die haben aktuelle Filme und Linsen verwendet von Panavision, beziehungsweise Kodak Eastman Film haben sie verwendet. Aber die Settings und ganz wichtig, die Beleuchtung. Hm? Die Beleuchtung ist tatsächlich, wie man das früher in den Studiofilmen gemacht hat. Man sieht es auch, wir hatten das jetzt auch bei The Money Pit geschenkt, ist noch zu teuer. Ja. Schlagschatten. Es gibt ganz viele Szenen, wo dann die Protagonisten Schlagschatten haben. Das heißt, die werden ganz grell beleuchtet mit hartem Licht.
Ja.
Und normalerweise zu der Zeit war es schon üblich, super soft zu beleuchten. Also da ist das Licht mehrfach über einen Bounce oder über einen Scrim oder sonst irgendwas durchgeblasen worden. Also durch einen riesengroßen weißen Stoff, ja, um das Licht richtig soft zu machen. Und vor allem mit anderen Lichtquellen zusätzlich noch mitzuarbeiten, um kleine Peaks mitzugeben. Also da hast du ganz viele Situationen noch mit drin. Rotuno bricht da ab und zu auch aus. Da gibt es ein paar Szenen, auf die will ich nachher auch noch mit eingehen. Die finde ich auch noch ganz spannend. Aber ja, also ich denke, es ist gerade diese klassische Studiobeleuchtung, die das halt auch ausmacht, weil bei dem Film Korn und dem Bild, dadurch, dass das ein alter SD-Scan ist, der hochskaliert worden ist, will ich das nicht, kann ich das schlecht beurteilen. Hm. Also das sieht für mich okay aus, also modern aus.
Okay, also ich hatte ein bisschen ein altbackenes Gefühl bei dem Film. Von Anfang an. Und ich hätte jetzt gedacht, was ist das, die Filmfarbe anders oder sowas? Die wirkte so ein bisschen, teilweise Sepia ist falsch, das ist der falsche Eindruck, aber so staubig, ich weiß es, kann es nicht anders sagen, braunlastig, staubig teilweise bei den Szenen im Büro, aber da ist auch viel Holz vorhanden und die haben auch alle Anzüge an, also so als könnte es auch aus den 40er Jahren sein. Ja. Vielleicht ist es genau einfach das Set, wie du sagst, und die Ausleuchtung, dass man sich da reinversetzt fühlt. Das macht es natürlich mal interessant. Mhm. Okay, dann wie gesagt, die Musik. Bei der Musik, du hast ja gesagt, noch bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, oder beziehungsweise ich habe erst gesagt, hier, Basti, war Ennio Morricone, habe ich gelesen, dann den ganzen Film über habe ich nicht dran gedacht und war mit dem Film gut beschäftigt und erst am Schluss kam eine kitschige Melodie und ich dachte, hä, ist jetzt aber ein bisschen kitschig. Oh, das soll Morricone sein, könnte passen, aber wie war eigentlich die Musik im Film? Und dann sagst du, nee, die Musik war schon ziemlich präsent und hat richtig gut zum Film gepasst, viele Sachen extrem verstärkt und ich habe es wieder mal nicht gemerkt. Meine Meinung nach, hast du aber auch gesagt, spricht das ja für die Musik, dass die eine gute Filmmusik ist, weil sie die Intention und alles unterstützt, ohne dass man an Film denkt. Für mich ist Morricone, habe ich dann auch gesagt, ich verbinde den, also für mich ist Morricone 60er Jahre Western. Das ist für mich Sergio Leone. Da kenne ich ihn her und alles andere von Morricone läuft bei mir unter ferne Liefen einfach, also weil ich den so als Kind schon kennengelernt habe. Und für mich ist da wie quasi Morricone verbunden mit einer Art von Film, wo Melodien und bestimmte Instrumentierungen wirklich zum Film gehören und herausstechen, wo man das Gefühl hat, die singen im Film fast, ne? Also wenn da die durch die Prärie reiten und dann diese einprägsamen Melodien kommen, dann merkt man, hier spielt jetzt Musik eine Rolle. Ja, ganz spannend, bei dem Film jetzt, bei Wolf, habe ich keinen Morricone rausgehört, hat sich keiner aufgedrängt, ich habe auch nicht drauf geachtet, ich wurde auch nicht mit der Nase drauf gestoßen, nur am Schluss dann, wie gesagt, kam irgendwie mal mit kitschigen Melodien. Zwischendurch ein, zwei Instrumentierungen, wo ich kurz wieder dachte, aha, passt zu Morricone dann so im Nachlauf beim drüber nachdenken. Was möchtest du zur Musik noch sagen?
Das ist genau das, was du eigentlich schon gesagt hast aus meinem Vorgespräch, dass es den Film sehr gut unterstreicht und auch diesen ganz zarten erotischen Unterton, diesen Vibe so ein bisschen mit unterstreicht. Der ist nicht auf Horror und Aggression ausgelegt und auf Suspense aufbauen, also doch Suspense schon ein bisschen, aber der ist nicht so auf ganz so großes Unheil, sondern es ist immer alles subtil unterspielt. Und es gibt so die kleinen Themen, also es gibt ja dieses Vollmond-Thema, dann hast du auch so ein Thema für die beiden, also Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer. Und immer ganz, 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 ganz zart nuanciert. Und mir ist das irgendwann, wahrscheinlich als ich den Film das dritte Mal oder so gesehen habe, ist mir das irgendwann aufgefallen, dass die Musik ganz viel macht. Und ich habe jetzt auch heute deswegen auch ganz besonders auch mal drauf geachtet. Und ich erkenne schon so ein paar Stilelemente von Morricone raus, die er auch in anderen Filmen auch ähnlich eingesetzt hat. Also das ist ein schöner, bunter Mix. Und für mich ist zum Beispiel Morricone viel mehr als eben halt nur spielen wir das Lied vom Tod und die ganzen Western, sondern für mich ist es zum Beispiel ganz besonders diese Clan der Sizilianer-Phase, also wo er auch mit Jazz-Ensemble mit zusätzlich zum Orchester mitgearbeitet hat. Oder The Thing, auch wenn man viele Leute jetzt sagen würden, Moment mal, das ist doch eigentlich Carpenter. Ja, Carpenter hat auch drei Stücke, beziehungsweise vier, mit beigesteuert, aber der Großteil dieses Scores ist tatsächlich Morricone, das hört man. Und der war ja dann zum Beispiel dann auch ausschlaggebend für The Hateful Eight, für den Soundtrack, den er ja auch gemacht hat von Tarantino, stand dem ganzen Jahr Pate. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz andere Ausrichtung. Und dann wären wir dann noch zum Beispiel Last Temptation of Christ, ja. Das ist zum Beispiel wieder was ganz was anderes, wo er sehr so Ethno-Elemente mit einfließen lassen hat. Und der ist sehr vielseitig, sehr, sehr, sehr wandelbar. Und ich kann den da nicht so festmachen. Und ich würde sagen, das war hier eine, es ist nichts Herausragendes, aber es war gut für den Film. Also der hat wirklich was Gutes für den Film hier getan.
Ja, es hat gepasst. Ich muss da eben, wie gesagt, leider zugeben, dass ich da sehr einseitig auf Ennio Morricone schaue und den Rest eher nicht beachte, sondern da hat er eben auch noch Filmmusik gemacht. Und wie so einige Best-of-Kompilationen von Morricone, die ich dann doch in meiner Abspielliste habe, auch immer wieder beweisen, dass es da mehr gibt, was man sich anhören kann. Aber ich habe mich halt nie damit richtig beschäftigt. Ja, leider, müssen wir natürlich sagen, erst vor 2 Monaten hat er diese Welt verlassen, der Ennio Morricone. Im hohen Alter und mit wahnsinnig vielen geilen Scores. In der Backlist, genau. Ja. Ja, ich habe jetzt zur Meta-Ebene gar nichts mehr zu sagen, was jetzt vom Kameramann bis zum Catering oder was auch immer noch zu sagen wäre.
Ich würde ganz gerne mal auf Nichols kommen, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass er ist ja eigentlich, er inszeniert ja eigentlich Dramen. Mhm. Ja, und es gibt eine Szene, und die, da war ich wirklich überrascht, was ich vorhin auch schon gesagt habe, der weiß ganz genau, wie Leute er positionieren müssen, um sozusagen so ein ganz zartes, unterschwelliges Foreshadowing auszulösen, dass du die Konstellationen sozusagen schon vorher siehst, was da eigentlich passiert, Konflikte. Und da gibt es diese Szene, wo Jack Nicholson zu dem Arzt geht, Dr. Vijay Alessays. Das ist übrigens auch sehr moody ausgeleuchtet. Also es ist der Flur ist in Rot. Dann hat man da so schöne viele alte Lampen und der Doktor an sich selber ist ja auch sehr hutzelig. Und wenn der die Türe aufmacht, also es ist ein Schnitt aus einer anderen Szene, dann macht er die Tür auf und steht dann halt sozusagen in diesem Vorraum und im Hintergrund bellt die ganze Zeit ein Hund. Und ich finde das sehr, sehr, sehr gut, dass man gerade hier ganz gut erkennen kann, dieses Hundethema, das wird ja im Film, heult er ja dann auch wie so ein Hund, wie so ein Wolf, heult er ja dann auch. Das wird ganz zart, Stück für Stück, Treppe für Treppe, dieses Wolf-Thema wird immer weiter durchgezogen, dass wir sozusagen immer selber merken, so langsam strickt sich zu, er ist wahrscheinlich wirklich ein Werwolf oder verwandelt sich in Werwolf. Der Film will uns ja zeigen, wie diese Verwandlung vonstatten geht. Und das ist vor allen Dingen erstmal, was in seinem Kopf ist und dass wir teilhaben daran. Und Nichols nimmt uns da sozusagen mit an die Hand und gibt uns sozusagen immer ganz kleine Bröckchen und baut das halt auf. Und zum Schluss sehen wir es dann ganz besonders dann an Michael Pfeiffer. Gerade im allerletzten Viertel des Films merkt sie dann richtig so, wie sich dann die Verbindungen so ziehen. Es sind Morde passiert, sie sieht die dreckigen Schuhe und all so eine Sachen. Und sie merkt alles klar, okay, wir sehen es jetzt nicht durch seine Augen, sondern auch durch ihre Augen. Und das sind alles wirklich ganz geschickte Regieentscheidungen, die dem Film auch ganz viel Qualität geben. Also der Film, also wer den Film verreißt, also ich kann jetzt verstehen, dass jemand sagt, okay, das sind ein paar Dinge halt nicht gelungen, die haben nicht funktioniert. Aber inszeniert an sich selber ist der mehr als stabil und da sind wirklich viele gute Sachen mit drinne. Und der Film ist sozusagen auf einer technischen Ebene ist der absolut korrekt gemacht worden und er ist auch absolut solide inszeniert. Da gibt es jetzt nicht zu sagen, das ist ein absoluter Ausreißer. Also, nee. Wo ich dir recht geben würde, wäre jetzt zum Beispiel, wie du vor uns angesprochen hast, die Stuntmans zum Beispiel.
Ja.
Ja, oder die Masken. Man sieht es eben halt, dass es Masken sind.
Ja. Könnte man jetzt natürlich, wenn es Retro sein sollte, auf 40er Jahre könnte es eine Referenz sein, dass es so ein bisschen holprig ist, aber reißt einen halt. Also mich hat es eher rausgerissen. Was zum Beispiel ich auch ein bisschen komisch fand, also die erste Hälfte des Films ist ja eigentlich, würde ich sagen, ganz gut und der zweiten Hälfte wird es ein bisschen Schema F oder so ein bisschen Musche-Pupusche, so. In der ersten Hälfte aber, also wir haben erst diesen schüchternen Verleger und der sich dann zum Wolf verwandelt. Das macht Jack Nicholson mit seinem Gesicht, also alles, was da passiert, wie er sich an sich vom Schauspiel her wandelt, großartig. Von der Story her aber fand ich, gibt es diesen Moment, wo er dann auf einmal die wölfischen Instinkte hat und dann bist du an so einer, also ich habe an Superheldenfilme gedacht, so ein typisches, ein Loser bekommt Superkräfte, entdeckt die für sich, so Spider-Man-mäßig, weißt du, ist ein Loser im Leben, auf einmal kriegt er Superkräfte und testet dann seine Superkräfte aus und fängt an, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und auf einmal trifft er super Entscheidungen und macht Dinge, die der vorher nie gemacht hat. Und das, da gab es so ein paar Minuten im Film, wo das sehr dicht aneinander kam, dass der diesen Wandel macht. Und da war von der Story her, wirkte das rausgerissen. Da dachte ich gerade so, was ist denn jetzt hier los? Jetzt auf einmal vorher so Drama und fast irgendwie so eine Gesellschafts- und Charakterstudie von eher ein leiser Film und dann auf einmal fängt er an und zack, zack und dann mache ich das jetzt so und jetzt räche ich mich und dies und jetzt reißen wir das Ruder so rum zu meinen Gunsten etc. und auf einmal ist der ein Macher und das kam also storymäßig nicht so glaubhaft drüber zum Beispiel. Da, das sind so Stellen, wo von der Story her finde ich das vor allem auch schwach war und am Ende, wie gesagt, ja, da hatte man das Gefühl, es ist ein bisschen, so muss jetzt ein Werwolf-Film ja laufen. Der wird halt zum Wolf, der reißt dann ein paar Sachen und es wird um die Frau gekämpft. Oh, passt schon. So, also läuft ein bisschen lala aus.
Ich glaube auch, dass die Drehbuchautoren Jimmy Harrison und Wesley Strick auch wirklich vor der Frage standen, wie können wir sozusagen diese Veränderung, die da stattfindet, noch so ein kleines bisschen herausarbeiten. Man kann es natürlich sehr subtil machen, aber ich glaube, das ist auch für den Zuschauer, dann hat auch so, irgendwann will man irgendwas sehen. Und ich glaube auch, dass Mike Nichols sich nicht nur auf die Maske verlassen wollte. Ich glaube, der wollte das nicht so haben wie bei 10 Jahre oder 12 Jahre vorher bei American Werewolf in London. Man hatte zwar hier auch übrigens Rick Baker, aber dass er sagt, ich will keinen klassischen Werwolf-Film in dem Sinne, dass wir jetzt die Möglichkeiten nutzen, wie sich das Vieh verwandelt und einem drum und dran, sondern ich will es eben halt wie früher haben. Und da war im Vordergrund auch die Verwandlung des Protagonisten, was es mit dem macht. Also er merkt, also irgendwas passiert ja in dem eben halt. Und das passiert ja tagsüber. Der Film ist ja wirklich ganz selten ja eigentlich nachts, wo der Vollmond kommt, sondern der spielt sich ja eher am Tage ab. Und da sehen wir ja die Veränderung und darum ging es eben halt auch. Und dass sich natürlich dann die Sinne schärfen, war dann sozusagen so ein, ich würde sagen, so ein Mittelding. Dass wir sozusagen hier merken, okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen sichtbarer halt. Kann ich nachvollziehen. Ich finde die Szene clever gelöst, vor allem, weil sie auch so einen Witz hat durch dieses Alkoholmotiv, also dieses, wo der anspricht eben halt so, Moment mal, warum erzählst du einen Leuten, dass du Tequila an deinen Kaffee reingemacht hast, wenn du doch gar keinen Kaffee getrunken hast?
Genau, da kommt man so ein bisschen, es ist einerseits, macht Spaß und es ist halt der Schenkelklopfer, es passt halt in die Thematik, aber es reißt aus dem Feeling raus, das der Film bis dahin hatte, fand ich.
Und witzig ist, genau diese Szene, weil sie so einprägsam ist, die ist ja nicht umsonst da drin, weil zum Schluss zum Beispiel sagt sie ja auch Michael Pfeiffer, sagt sie dann auch noch zu dem Officer, Detective Bridger, dass er zum Beispiel auch was getrunken hätte.
Und nur dadurch weißt du, dass sie auch zum Wolf geworden ist.
Und jetzt kommen wir aber zu was, weil ich vor uns gesagt habe, schließt sich der Kreis wieder, der Film ist redundant und direkt kurz danach, nachdem die das sagt, müssen wir natürlich noch mal in ihre Kontaktlinsen halt noch mal reinschauen.
Genau.
Und brauchen dann sozusagen noch eine kleine Montage, damit wir dann wirklich jetzt der Letzte verstanden hat, dass sie auch ein Werwolf wird. Und das passiert in dem Film halt leider dann doch etwas häufiger. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern Produzenten da jetzt mit reingeredet haben oder Mike Nichols wirklich sagt, ich bin mir nicht sicher, ich will auf Nummer sicher gehen, kann ich schlecht sagen. Das wäre sozusagen tatsächlich mein Kritikpunkt an diesem Film, dass da so eine Redundanz mit drin ist. Trotz alledem finde ich das immer noch clever gelöst. Also es gibt schlimmere Sachen.
Was ich jetzt sehr gut finde, ist, dass du sehr oft gesagt hast, dass du die Redundanz dieses Films sehr redundant hast du uns klar gemacht in diesem Podcast, dass der Film redundant ist.
Das ist redundant im eigentlichen Sinne.
Genau. Was ich ja spannend oder was der Film ja macht, ist, das hattest du gerade schon eben so ein bisschen gesagt, letztlich. Es soll ja erstmal springt einem an, es sollte es ein Werwolf-Film sein. Die sagen nie in dem Film Werwolf, die sagen Demon Wolf dazu, aber ist uns allen klar, es soll Werwolf-Film sein. Und diese Verwandlung und dass die am Tag stattfinden, Protagonisten, was der Film eigentlich möchte, meiner Meinung nach, ist, dass der ein Psychogramm eines Mannes zeigt und da ein Abgesang oder eine Behandlung von den Intrigen in der Firma sein soll. In einer großen Firma, die da große Geschäfte tätigt und wo sich alle gegeneinander ausspielen. Und eigentlich ist dieses Werwolf-Thema nur die Verpackung. Und der eigentliche Inhalt ist einmal so ist Jack Nicholson mit diesen Intrigen, die er verstrickt ist, mit der seine Frau, die mit seinem Kontrahenten fremd geht, mit der Tochter von seinem Chef, mit dem er was anfängt, also wie das alles verstrickt ist und dazu führt, dass wer welchen Job kriegt, wie die verhandeln. Und gleichzeitig finde ich, dass das aber eben nicht so gut gelungen ist. Also dass der Film da zu viel unterschiedliche Sachen wollte. Und dann diese Sachen eben mit ein bisschen Horror, mit ein bisschen Erotik, mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Stereotypen vermischt hat und kein einheitliches Bild gibt, dass ich sage, ja, das tut er, was er möchte.
Hm.
Ja.
Gehe ich absolut mit, ja.
Ja. Und damit haben wir eigentlich schon ein Fazit, habe ich mein Fazit so ein bisschen gesagt, bevor ich Fazit gesagt habe. Denn mehr habe ich, außer ein witziger Trivia habe ich nicht zu sagen. Michael Pfeiffer war in den 80er Jahren schon mal in einem Film, den ich sehr mag, verstrickt, wo es auch um die Verwandlung von Menschen zu Tieren geht. Der Tag des Falken.
Großartiger Film. Den wollten wir doch irgendwann demnächst besprechen, oder?
Aber
kann
doch,
das nicht sein?
Das hätte ich nichts dagegen.
Was ich eigentlich noch mit anbringen wollte, ich habe aber keinen Punkt gefunden, wo es mit einbringen kann, deswegen sage ich es jetzt noch.
Mach mal.
Ich habe beim Sehen selber, ich wusste es nicht, ich habe es jetzt aber nochmal nachgelesen, wenn die in diesem Gebäude sind von diesem Verlag, der ja so dasteht auf dieser Brüstung und diese ganzen Fahrstühle dort fahren und so, sieht auch sehr toll aus.
Ja, sehr schöne Szene.
Ich dachte mir so, und da ging bei mir vor meinem inneren Augengang so ab, alles klar, dort wurde gedreht. Blade Runner wurde dort gedreht und da wurde, ich hatte es vor uns noch, also das sind wirklich eine ganze Liste an Filmen, ist so an mir vorbei gefahren und habe jetzt nachgeschaut, ja, das Bradbury Building ist das, wo da gedreht worden ist und da wurde auch Chinatown wurde zum Beispiel auch gut gedreht. Oder weil wir es vor uns zum Beispiel hatten, auch Lethal Weapon Teil 4 wurde da was noch mit gedreht. Genau, CSI New York. Also da war eine ganze Menge mit dabei, aber ich kannte zum Beispiel aus Chinatown und aus Blade Runner. Mhm. Und ja, genau, das wollte ich irgendwie nochmal unterbringen, fand ich eigentlich ganz gut.
South Broadway steht das, in Los Angeles.
Genau.
Ja. Ich
sehe. Du hast ja dein Fazit ja mehr oder weniger ja schon so.
Schon vorweggenommen.
Würdest du den Film empfehlen?
Ja, aber nicht als musst du unbedingt gesehen haben, sonst hast du nicht gelebt. Es ist die B-Liste von Filmen, die man sich angucken sollte, nicht die A-Liste.
Okay, zwei Klassengesellschaft bei dir?
Ja, definitiv. Also das hatten auch letztens mal, da hast du gefragt, welche Filme bei mir auf die A-Liste gehören. Da gehören Filme wie zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod drauf. Das sind die, wo ich sage, schaut das. Keine Ahnung, Matrix, Star Wars, die ganz großen Filme, Der Weiße Hai, Der Pate, das sind so die A-Liste, wo ich sage, das sind einfach Filme, wenn du was mit deinem Leben anfangen möchtest und Filme schauen möchtest, schau die an und da ist Wolf nicht drauf.
Mhm.
Aber er ist auch nicht auf der, ja, wenn du zu viel Zeit in deinem Leben hast, dann kannst du den vielleicht auch gucken, Liste drauf, sondern nö, wenn du die A-Liste, so wenn von der A-Liste gerade nichts verfügbar ist, dann guck dir doch Wolf an.
Okay, sehr schön. Also ich kann den Film auch empfehlen. Wer Lust auf einen oldschooligen 90er-Jahre-Film hat, Bock hat auf wirklich sehr gut aufgelegten Jack Nicholson und James Spader, Michael Pfeiffer, Christopher Plummer, Richard Jenkins hat, der wird hier gut bedient. Wie wir es jetzt schon rausgearbeitet haben, hier passiert nichts wahnsinnig Großes, Weltbewegendes. Das Make-up ist tatsächlich vergessenswert. Also das tut nichts Wichtiges für diesen...
Trivia zum Make-up. Jack Nicholson ist gegen den sogenannten Spirit Gum allergisch. Das ist, ich weiß nicht, was es genau ist. Also Gummi halt, das ist das, was die brauchen, damit die Haare ankleben können auf die Haut. Deswegen musste der Maskenbildner auf irgendeine Alternative ausweichen, mit der sich alles schwerer das hat machen lassen und was nicht mehr so schön aussieht. Der hat es dem Jack Nicholson aber nicht geglaubt und hat irgendwann, als der James Spader machen sollte, hat er die Flaschen vertauscht oder so ähnlich und hat dummerweise Jack Nicholson so eine Flasche Spirit Gum ins Gesicht gehauen. Und am nächsten Tag kam der gute Herr Nicholson mit einem stark angeschwollenen Gesicht zur Maske und sagte, das passiert nicht nochmal. Also könnte sein, dass es tatsächlich an der Allergie von Herrn Nicholson lag, dass sein Wolfsgesicht ein bisschen haarig
aussah. Auch das von, auch das von James Bader ist super Mist.
Ja. Ich wollte nur den Trivia-Fact loswerden.
Okay, super. Auf jeden Fall, also wegen einer Maske guckt man sich den Film nicht an. Nee. sondern tatsächlich einfach nur die Stimmung von dem Film ist wirklich sehr schön und sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich würde sagen, er ist eher kurzweilig, ist er ja gar nicht mit 2 Stunden, aber er fühlt sich trotzdem irgendwie kurzweilig an. Mhm. Kann man mal machen, kann man gesehen haben. Schöner Genrebeitrag und ganz dicht inszeniert. Von mir aus eine Empfehlung.
Gut, sehr schön. Ja, er hätte ein bisschen kürzer sein können. Da hast du, ich fand, also er ist stimmungsvoll, hat Spaß gemacht. Ich habe den sehr spät abends geguckt und ich bin wirklich so in den letzten 15 Minuten dann einmal kurz weggenickt und musste nochmal zurückspulen. Also es war schon, der geht wie knapp über 2 Stunden. Ne? Ich denke so auf so 100 Minuten runtergekürzt wäre vielleicht besser gewesen. Und die Redundanz rausreduziert.
Ja. Okay, super. Fred, das war ein schönes Gespräch. Jo.
Dann sehen wir uns bald wieder mit vielleicht der Tag des Falken.
Genau, Lady Hawk.
Ja, so ein schöner Film.
Mhm. Dann, liebe Zuhörer, kommt gut in den Tag, gut in die Nacht. Empfehlt uns weiter, gebt uns Bewertung bei iTunes. Habt ihr Wünsche? Dann einfach anschreiben über die üblichen Kanäle. Jo. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ciao, Kaka.
Could make a case that the world has already ended, that art is dead, we're exhausted, that instead of art we have pop culture, daytime TV, gay senior citizens, women that have been raped by their dentists confiding in Oprah, an exploration in depth of why women cut off their husband's penis.